Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, es ist 16 Uhr und somit Zeit für die Plattform auf der 102,6 bei Radio Free FM. Wie immer Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz. Mein Name ist Michael Trost und Thema an der heutigen Sendung ist die AIDS-Hilfe in Ulm. Und heute sitzen mir gegenüber drei Gäste von der AIDS-Hilfe in Ulm. Und wir sprechen eine Stunde lang über das Thema. Wir sprechen eine Stunde lang über, ja, was die AIDS-Hilfe in Ulm leistet. Ein bisschen gucken wir historisch zurück, sprechen ein bisschen über die Awareness, würde ich mal sagen, vom Begrifflichen. Wir sprechen ein bisschen noch über den Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember. Und ja, stellen zunächst aber erstmal unsere Gäste vor. Ich sag mal, wer da ist und anschließend dürft ihr euch, liebe Gäste, natürlich dann auch mal kurz vorstellen. Zum einen, ich glaube, sie ist, Chefin ist es nicht, aber sie ist zumindest eine festangestellte Mitarbeiterin von der AIDS-Hilfe Ulm, die Christina Groß. Und Christina, herzlich willkommen hier.
Danke, hallo.
Begrüßen wir dich, Herr Groß, irgendwie ist irgendwo schon der richtige Name. Begrüßen wir dich heute hier in der Plattform. Ich weiß, für dich ist Premiere, du bist noch ein bisschen aufgeregt, aber das legt sich auch ganz schnell. Zum Zweiteren oder außerdem ist dabei als Praktikantin die Maldi Nerjai. Nerjai ist, glaube ich, richtig gesprochen.
Ja, alles gut. Ja,
ich habe das damals bei deinem Papa auch mal gelernt. Ich habe es noch nicht mehr ganz genau in Richtung.
Ja.
Okay, also die Maldin ist auf jeden Fall da. Maldin, herzlich willkommen. Und dann, ja, es war Ladies First. In der Mitte sitzt noch der Michael Dieterich. Michael, ganz herzlich wieder einmal willkommen bei uns in der Sendung. Du bist derjenige, der schon mal mit in dem Thema oder mit dem Thema bei uns in der Sendung war. Wir haben gerade vorab gesprochen. Ich glaube, 2 Jahre ungefähr ist es her.
Genau. Es müsste jetzt 2 Jahre her sein. Und auch danke, dass wir wieder da sein dürfen. Und hallo zusammen.
Jo, ich würde vorschlagen, wir machen kurz die Runde. Ich habe es eben schon gesagt, damit die Hörer auch ein bisschen mehr zu euch wissen. Schlage vor, dass wir einfach, Christina, bei dir anfangen.
Ja.
Und du einen kurzen, ja, einfach Überblick gibst, was du machst, wer du bist, einfach in Kürze oder was dir sonst persönlich wichtig irgendwie ist, was du vielleicht, was weiß ich, einfach noch an Themen, Hobbys oder Herkunft, Ulm oder nicht Ulm, erzählen möchtest, was du eben denkst, was die Hörer vorab, bevor wir ins Thema einsteigen, von dir denn alles wissen sollten.
Okay, genau. Ich bin die Christina. Ich arbeite seit April erst bei der AIDS-Hilfe in Ulm, also relativ neu. Und das hing auch damit zusammen, dass es einfach bei der AIDS-Hilfe Veränderungen gab, genau, und ein komplett neues Team angefangen hat. Ich bin Sozialarbeiterin und bin auf 100% Basis bei der AIDS-Hilfe angestellt und mache hauptsächlich Präventionsarbeit. Also ich gehe ganz, ganz viel in Schulen und kläre da auf, auch Pflegeschulen, oder wir sind gerade dran, eventuell bei Zahnärzten mal eine Aufklärungsveranstaltung zu machen. Da sind wir einfach ganz viel unterwegs und ansonsten auch vor Ort Beratung. Da ist im Moment relativ viel los bei uns. Genau. Sind so die Hauptsachen. Ich bin hier auch aufgewachsen. Komm also von hier. Hört man mir, glaube ich, auch an. Ja, ich kann durchaus Schwäbisch schwätzen. Genau, ja.
Schön. Dann, ich würde sagen, wenn du einverstanden bist, wir machen Ladies First.
Sehr gerne.
Uns einfach an die Gepflogenheiten. Dann, Marlene.
Also, hi, ich bin Marlene und ich bin die Praktikantin. Und ich mache das Ganze jetzt schon seit Oktober. Und ich bin voll zufrieden bis jetzt.
Mhm. Machst du sonst Schule oder Studium oder was machst du?
Nee, Schule. Also ich bin 2 Wochen immer bei der AIDS-Hilfe und dann 2 Wochen in der Schule. Das ist immer eine ganz gute Abwechslung.
So ein bisschen Praktikum einfach dann irgendwo.
Ja, auch Praxiserfahrung, ja.
Ja. Möchtest du beruflich mal später in die Richtung irgendwie mit Sozialarbeit oder gerade in Kontext Medizin oder AIDS irgendwie gehen? Oder ist es
Medizin ist Plan B. Ja. Aber eigentlich gar nicht, nee. Aber ich habe mich voll für interessiert und ich wollte es unbedingt mal sehen. Und deswegen bin ich auch hier. Und
Schön.
Freue mich.
Schön, dass du da bist. Ja,
danke.
Michael.
Ja, hallo, mein Name ist Michael. Ich bin bluterkrank. Ich habe eine Gerinnungsstörung. Durch meine Erkrankung, die ich seit Geburt habe, muss ich mir ein Medikament spritzen. Das ist der Faktor 8, weil mir der fehlt. Und bis 1997 wurde dieses Medikament ausschließlich aus Blut hergestellt. Und in den 80er Jahren gab es den Blutskandal, wo sich sehr viele Bluter oder auch Menschen, die bei einer OP Blut gebraucht haben, sich mit HIV oder auch mit Hepatitis C oder mit beidem infiziert haben. Und ich bin seit meinem 8. Lebensjahr mit HIV infiziert und ungefähr mit 12 Jahren auch mit Hepatitis C. Seit 8 Jahren arbeite ich ehrenamtlich in der Ulmer AIDS-Hilfe und unterstütze die Christina bei den Präventionen, wo ich mitgehe in die Schulen, ob das normale Schulen sind, Krankenpflegeschulen, wo ich dann über mein Leben praktisch berichte, wie HIV früher behandelt wurde oder gar nicht behandelt werden konnte, weil es ja noch keine Medikamente gab, und wie es heute ist. Und und versuche einfach diese Erkrankungen ein bisschen, die positiven Informationen rüberzubringen.
Also so ein bisschen, wie soll man sagen, den Schrecken vielleicht irgendwo rauszunehmen, bestimmte Vorurteile oder Stigma irgendwo dann zu entkräften.
Ja. Genau.
Schön, dann glaube ich, haben wir verstanden, was wer wie wo ihr beitragt und macht. Jetzt natürlich erstmal bei mir die Frage, die AIDS-Hilfe sitzt, glaube ich, irgendwo auch in der Stadtmitte. Wo ist denn euer irgendwo Anlaufpunkt oder Büro oder wo seid ihr überhaupt untergebracht?
Wir haben unsere Geschäftsstelle am Ehinger Tor in der Furtenbachstraße. Das ist da direkt am Eck dran, wenn man auf die Stadtautobahn nach Neu-Ulm fährt. Man erkennt es ganz einfach an den roten Schleifen im Fenster.
Und wie lange gibt es die AIDS-Hilfe in Ulm bereits?
Die AIDS-Hilfe in Ulm gibt es seit 1987, da ist sie gegründet worden und die ist seitdem tatsächlich auch in den Büroräumlichkeiten. Also da sind wir auch Anlaufstelle für jeden, der irgendwie vorbeikommt und Fragen hat.
Wie viele Menschen arbeiten bei euch? Vor allem dann auch, wie viele Festangestellte, wie viele Praktis oder wie soll ich sagen, Ehrenamtliche noch? Wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, spannende Frage. Wir haben aktuell eine Geschäftsführung. Wir sind 2 hauptamtliche Sozialarbeitende vor Ort. Und wir haben 450 Euro-Kräfte, die intensiv mitarbeiten, und ansonsten ganz, ganz viele Ehrenamtliche. Ich weiß leider tatsächlich nicht genau, wie viele es sind. Ich würde sagen, um die 30. Wäre meine Schätzung aktuell. Und ohne die Ehrenamtlichen würde bei der AIDS-Hilfe nichts laufen. Also da ist so viel Unterstützung da, so viel Engagement und so viel Potenzial, Ideen, Kreativität, tatkräftige Unterstützung. Wirklich, das ist fantastisch bei uns.
Ja, das heißt, über Mangel an Unterstützung könnt ihr euch nicht beklagen. Da habt ihr dann wirklich gut Menschen, die sich auch mit engagieren, und ist halt gut aufgestellt, so gesehen.
Also ich sag mal so, wir können immer noch tatkräftige Unterstützung brauchen. Mir geht's gerade so im Bereich Präventionsarbeit, da ist es immer super, wenn jemand da ist, weil ich ja hauptsächlich vormittags unterwegs bin und vormittags die meisten Leute ja auch einfach arbeiten. Und so geht's auch mit unseren Ehrenamtlichen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, sind wir ganz gut aufgestellt. Wie gesagt, über Unterstützung freuen wir uns immer.
Ja, und alle, die vielleicht jetzt zuhören und auch sagen, Mensch, im Laufe der Stunde erkennen und dann für sich entscheiden, das ist ein spannendes, wichtiges Thema, und sich zum Beispiel engagieren wollten, die dürften sich dann auch bei euch melden, und dann natürlich würden sie auch mitarbeiten dürfen.
Auf jeden Fall.
Ja, räumlich haben wir schon gesagt, wo ihr seid. Also von den Themen, von den Aufgaben, habt ihr da sicherlich auch irgendwie eine Struktur, irgendwie eine Verteilung? Gibt es irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel nach Wohngebiet, nach Raum oder nach Thema? Oder wie strukturiert ihr euch? Oder nach euch befähigen, die einen mehr betreuen, die anderen mehr, was weiß ich, Papier bearbeiten, sprich Verwaltung oder so? Wie teilt ihr euch die Aufgaben?
Genau, also die Geschäftsführung ist zuständig für das ganze Papierkrams, organisatorische Verwaltungszeug eben, genau. Ich habe so hauptsächlich die Präventionsarbeit und Beratungsarbeit, und meine Kollegin, die Jessica, die ist jetzt allerdings erst seit 1.11. da, das heißt, die braucht noch ein bisschen Eingewöhnung, aber die ist dann so für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und soll mich aber tatsächlich dann auch in der Präventionsarbeit unterstützen. Dann ist noch, ich nenne es jetzt einfach bei Namen, ich denke, das ist okay, die stehen ja auch auf der Homepage, der Pascal Eck dabei, der ganz viel Social Media macht und da tatkräftig unterstützt, wirklich kreative Ideen einbringt und ganz viel Organisatorisches da macht, Posts vorbereitet und online stellt. Genau, und dann gibt es noch den Michael Lengler, der hauptsächlich vor allem den Checkpoint leitet, weil genau, der Checkpoint ist unser Testangebot. Und der organisiert den kompletten Checkpoint, der organisiert die Ehrenamtlichen, wer wann arbeitet, die Terminvergabe, die ganzen Kontakte zu den Menschen, die sich testen lassen wollen, und macht auch sonst, also ist so, würde ich sagen, oft die Schnittstelle zu unseren Ehrenamtlichen und ist da ganz arg aktiv und Ich würde sagen, der hält vieles der AIDS-Hilfe ziemlich zusammen.
Mhm. Wie viel ist jetzt bei euch denn, gerade wenn ihr in der Prävention seid, dann Arbeit vor Ort, also bei irgendwas Behörden, Schulen, wo auch immer? Und wie viel bist du im Büro, also wie viel unterwegs? Wie verhält sich das, oder wie ist das Verhältnis ungefähr?
Das ist immer ein bisschen zeitabhängig, aber im Durchschnitt würde ich sagen, 25% Präventionsarbeit vor Ort, mhm, und 75% im Büro, weil doch auch viel Beratung anfällt und dann einfach auch Vor- und Nachbereitung von den Präventionen ja auch noch zur Arbeit dazugehört. Genau, wobei man dazu sagen muss, ich habe eben auch erst im April angefangen. Das Ziel wäre vielleicht, wenn es gut läuft, dass es auch noch mehr Veranstaltungen gibt. Aber ich musste auch erst mal reinkommen. Aber ich denke, es läuft ganz gut an. Und wie gesagt, im Moment würde ich es beschreiben auf 25, 75.
Eine Frage, die immer eigentlich hier bei Gruppen aufkommt, ist die Fragestellung: AIDS Hilfe Ulm, seid ihr auch für Neu-Ulm adressierbar, ansprechbar, wenn jetzt auch Neu-Ulmer Hörer zuhören? Oder ist das wirklich eine AIDS Hilfe, die dann ausschließlich Ulmer Themen oder Ulmer Menschen irgendwo berät? Wie ist denn das in Bezug, weil die Donau bei manchen Themen, das ist immer, das ist Bayern, das ist Baden-Württemberg, ja, da ist es immer ganz schwierig, gerade wenn es noch Behörden oder irgendwo finanziert oder irgendwie dahinter steht. Wie ist es bei euch?
Also da erstmal zur Ergänzung, wir sind nicht nur die AIDS-Hilfe Ulm, sondern wir sind die AIDS-Hilfe Ulm, Neu-Ulm, Alb-Donau.
Ah, okay.
Genau. Das heißt, wir sind tatsächlich für alle zuständig und auch noch in einem weiteren Umkreis, also je nachdem, wo wir angefragt werden. Wir haben jetzt nächste Woche ein ganz großes Projekt in Heidenheim, sind teilweise auch in Biberach, also je nachdem, wo wir angefragt werden. Wir gehen wirklich relativ weit und versuchen, alles abzudecken, was die anderen AIDS-Hilfen im Umkreis eben nicht abdecken. Und so die nächsten AIDS-Hilfen sind Augsburg und Stuttgart, also da kann man sich vielleicht ein grobes Bild machen, wenn man die Info hat.
Mhm. Ja, also ein großer Kreis auf jeden Fall und damit auch wahrscheinlich viele Schulen, Gruppen, Menschen, die zu betreuen sind. Habt ihr da ungefähr so einen Überblick, mit wie viel Institutionen ihr da zu tun habt? Redet man davon 100 oder mehr oder wie viel, wo ihr vielleicht also gerade dann auch vor Ort dann seid und mal irgendwie Vorträge haltet oder mit Menschen sprecht?
Ja. Also ich würde sagen, dass wir dieses Jahr 2022 auf ungefähr 70, 75 Veranstaltungen kommen, wobei das dann ein bisschen weniger Institutionen sind. Also so ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, Michael, weißt du vielleicht mehr dazu?
Also ich weiß, dass also mit 70, 75 kann das gut hinkommen. Es ist natürlich jetzt ein bisschen weniger geworden, weil es gab ja eine Umstrukturierung in der Ulmer Neu-Ulmer AIDS-Hilfe und da fängt das jetzt alles so ein bisschen neu an. Aber der Kreis ist halt wirklich sehr groß. Also der geht bis zum Bodenseeraum. Da sind natürlich auch Firmen dabei, wo wir früher auch hingegangen sind. Schwierig ist es natürlich auch wegen der Corona-Zeit, wo auch sehr vieles eingeschlafen ist. Und das muss jetzt alles auch erstmal wieder aufgebaut werden.
Mhm. Das heißt, weil wir gerade Corona ansprechen, die ganzen Aktivitäten sind dann bei euch in den letzten 2 Jahren dann auch, mussten zurückgefahren werden wahrscheinlich an der Stelle zum Teil auch ganz ausgefallen, weil ich vermute mal, wenn keine Schulen, die Schulen also keine Präsenz irgendwo zum Beispiel haben und andere Gruppen auch nicht, dann kann auch keine Prävention zumindest nicht vor Ort stattfinden.
Ja, das war wirklich so das große Problem. Wir haben natürlich schon auch ab und zu dann mal digitale Vorträge gehalten, aber das ist natürlich immer recht schwierig gewesen. Und da hat man schon wirklich gemerkt, dass auch dieser Zeitaufwand für die Schulen zu groß war und allgemein der Stress einfach in der Corona-Zeit sehr hoch gewesen ist, bei Lehrern oder bei Schülern. Und das ist es wirklich jetzt wichtig, wieder neu anzufangen und die Firmen auch wieder auf unsere Seite zu holen, weil gerade für mich ist natürlich das Thema ganz, ganz wichtig und wir merken alle, dass HIV und Hepatitis C, dass da noch einiges getan werden muss, um die Information wirklich auch an den Mann zu bringen, weil es einfach noch viele Gerüchte gibt, die sich seit den 80er Jahren halten.
Ja, ja. Wobei ich vermute, gerade weil du es auch ansprichst, dass natürlich in der Corona-Zeit viele Menschen den Fokus auf Corona, auf die Problematik, mich da nicht anstecken, gegangen sind und wahrscheinlich das Thema AIDS ist jetzt mal erst nebenrangig. Erstmal gilt es, Corona zu überleben und dann wahrscheinlich auch ein bisschen einfach aus dem Fokus verloren haben.
Genau.
Weil ich es gerade angesprochen habe vorhin auch das Thema, ich hatte den Begriff Finanzierung schon mal hier im Raum. Wir wissen das. Seid ihr staatlich, städtisch oder kommunal irgendwie gefördert oder habt ihr einen Verein dahinter? Wie ist das überhaupt von der Struktur? Wie, also seid ihr organisiert, unterstützt, finanziert? Wie geht denn das bei euch?
Also wir sind ein Verein und wir bekommen finanzielle Mittel von den Städten und Landkreisen, genau. Das sind Mittel, die man jedes Jahr wieder anfragen muss und die dann je nachdem auch eigentlich zugesagt werden, weil wir ja auch Arbeit dafür leisten. Wir müssen dafür auch wirklich Verwendungsnachweise ziemlich genau vorlegen dann am Ende vom Jahr. Und ansonsten finanzieren wir uns tatsächlich durch Spenden, Sponsorengelder, ja.
Mhm. Also ich hatte das mal so irgendwie im Kopf, dass man, glaube ich, 2/3 der ganzen Kosten über Spenden einnehmen muss. Also das gerade die Arbeitskosten sind natürlich die höchsten. Und da sind wir natürlich auf Spenden angewiesen. Und das war natürlich während der Corona-Zeit und auch mit den ganzen anderen Krisen, die es in den letzten Jahren gibt, immer schwieriger geworden. Und da hoffen wir, dass sich das vielleicht dann auch ändert.
Ja, sagen. Und bevor wir ein bisschen auf das Thema AIDS und wie ist der aktuelle Stand der Dinge eingehen, weil die Marlene schon ein bisschen früher heute raus muss, Marlene, erzähl ein klein bisschen von deinem Praktikum, deine Eindrücke, die du vielleicht gewonnen hast und was persönlich auch dir das Thema irgendwie vielleicht bedeutet, alles, was du denkst, was man einfach ein bisschen, ja, auch zu dem Thema hier als Praktikantin berichten kann.
Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich bin total happy mit meinem Praktikum. Ich habe auch voll angegeben bei mir in der Schule. Das war das Erste, was ich gemacht habe. wirklich. Doch.
Deine Chefs und Vorgesetzten bei dir und bei der EZ bestimmt gerne, wenn ein so lobend sich äußert.
Ja, nein, wirklich, doch. Also ich kann nur ein richtig fettes Lob aussprechen, weil das Erste, was mir auch gesagt wurde, war, Maylin, du kriegst hier keine normalen Praktikumaufgaben, also kehren musst auf jeden Fall nicht. Und das war voll cool. Ja, also ich bin ganz oft bei den Präventionsveranstaltungen dabei, was mir auch ganz ehrlich am meisten Spaß macht. Da bekomme ich am meisten mit. Und doch, da kommt dann immer so ein ganz großes Glücksgefühl raus, vor allem, wenn man halt wirklich auch dieses Ergebnis sieht. Weil unsere Präventionsveranstaltungen sind so aufgebaut in Stationen. Und es ist wie so ein Zirkel eigentlich. Und da darf ich dann schon ab und zu mal, also eigentlich inzwischen immer, Station übernehmen. Mhm. Und das war das erste Mal, war ich super aufgeregt, aber das ging dann ganz gut. Und das ist immer total toll, einfach dieses Ergebnis zu sehen, wenn die Kids dann einfach rauslaufen und sagen so, ah, hey, das hat doch Marlene erzählt und so und das haben wir bei ihr gelernt und einfach bei der Reflexion später nochmal. Und doch, da fühlt man sich irgendwie, dass man was gemacht hat und was geschafft hat. Und doch, da lohnt sich das Praktikum mega.
Ist das vielleicht insofern auch einfacher, weil du im gleichen Alter bist, wie vielleicht so der eine und die eine oder andere, mit denen ihr dann zusammen einfach den Vortrag oder die Veranstaltung macht? Ich meine, wenn jetzt so ein älterer Mensch kommt, jetzt, also Eltern, Anführungszeichen, wenn der hat 20 Jahre, ich weiß, von 20-Jährigen sind 30, 40, 50 Jahre schon alt. Ja. Und wenn jetzt natürlich die Marlene genauso alt ist oder auch im Schulalter ist, dann ist vielleicht der Umgang, der Dialog einfacher, als wenn jetzt ja eben jemand aus unserer etwas älteren Generation kommt und dann vielleicht einfach den Zugang gar nicht so hat.
Ja, also die gleiche Sorge hatte ich auch. Das war sogar eine meiner größten Sorgen. Und tatsächlich läuft es sogar wirklich oft besser. Also ich habe nicht wirklich viele Referenzen, muss ich dazu auch sagen. Aber ich habe immer voll das Gefühl, dass es wirklich eine lockere Atmosphäre ist, was generell eigentlich auch immer ist. Aber die Schüler kommen dann doch gerne noch auf einen zu und sind dann auch noch mal eher so ein bisschen direkter und das macht dann auch mehr Spaß, weil das ja nicht so angespannt ist und doch, also läuft immer ganz gut. Man ist halt Gott sei Dank auch ein bisschen so eine Autoritätsperson, weil man ja auch eben alles leitet und mitmacht und also das war eben die größte Sorge, dass man da überhaupt nicht respektiert wird und da aber überhaupt gar nicht und es ist echt immer cool und macht auch voll Spaß und also da kann ich mich echt nie beschweren, es lief bis jetzt echt super.
So eine Veranstaltung, wie viele Stunden ist man dann da vor Ort? Ist das dann den ganzen Vormittag, einen ganzen Tag oder wie lange ungefähr seid ihr dann da im Einsatz?
Also ich glaube so zwei Stunden meistens. So, es kommt drauf an, manchmal machen wir so einen Zirkel doppelt. Also das machen wir nicht nur einmal, sondern das machen wir dann mit mehreren Klassen. Das kommt wirklich dann drauf an.
Ja.
Genau, ich greife jetzt mal noch kurz ein. Also es hängt von der Veranstaltung ab, aber im Durchschnitt geht eine Veranstaltung immer so eine Doppelschulstunde, jetzt gerade halt auf die Schulen bezogen. Und dann je nach Schule kommt es eben vor, dass man mehrere Veranstaltungen mit mehreren Klassen direkt nacheinander machen, weil es sich dann natürlich lohnt, wenn man irgendwie 3 oder 4 8. Klassen an einer Schule hat, dann deckt man halt alle auf einmal direkt ab, dass alle quasi gleichberechtigt sind. Und dann sind wir auch mal länger da, aber eine Veranstaltung an sich hat so ungefähr 1,5 Stunden, je nachdem, welche Kapazitäten in der Schule auch da sind.
Ja. Weil du gerade sagst, gibt es dann bestimmte Altersstufen, Klassen, die dann bestimmtes Programm bekommen oder bekommen alle das gleiche? Ich meine, dass man vielleicht einem Sechstklässler, ich weiß nicht, wann ihr einsteigt mit der Information, was anderes erzählt als vielleicht einem Zwölftklässler, der vielleicht schon einfach ein bisschen auch weiter ist. Macht ihr da A Unterschied, B, ab welchem Alter überhaupt oder welcher Altersstufe oder Klassenstufe wird macht ihr so Veranstaltungen in Schulen?
Also die typischen Jahrgangsstufen sind 8 bis 10. Sind so die Klassen, in die wir gehen. Und da würde ich aber sagen, mache ich ziemlich das gleiche Programm, weil ich finde, die sind alle im ähnlichen Alter und für die ist alle das gleiche Thema wichtig und da muss man nicht irgendwie ein Blatt vor den Mund nehmen, sondern das ist das Wichtigste, einfach offen zu reden und auch zu zeigen, dass das eben kein Tabuthema ist, sondern dass man über die Themen ganz offen und entspannt sprechen kann.
Mhm. Ja. Ja. Und wie ist so euer Eindruck vom Interesse? Ich meine, man hat es oft, dass Schüler auf Seminare oder auf Veranstaltungen oder irgendwas geschickt werden und dann sagen, ha, wunderbar, muss ich schon nichts lernen und erstmal geistig ein bisschen abschalten und halt den freien Tag, in Anführungszeichen freien Tag genießen. Wie ist bei euch so, habt ihr das Gefühl, die passen auch? Ist es ein Thema, was sie besonders interessiert, wo besondere, ja, einfach, auch weil es natürlich jeden betreffen kann, besondere, ja, einfach Aktualität und Aufmerksamkeit dann irgendwie bekommt, also Aufmerksamkeit im Sinne, dass Leute auch nachfragen, mit euch diskutieren. Wie ist so euer Gefühl von Feedback her?
Also ich habe das Gefühl, dass man braucht natürlich am Anfang oft so einen Catcher, aber genau, weil es eben so, okay, mal gucken, jetzt ist irgendein Workshop Kopf aus. Aber ich habe das Gefühl, dass die meisten schon ziemlich interessiert dabei sind. Es kommen auch echt spannende Rückfragen. Die sind oft mit großer Begeisterung dabei und es ist natürlich auch in dem Alter ein super besonderes Thema. Da sind alle irgendwie neugierig. Ja, da geht's um Sex und da geht's um sämtliche Tabuthemen, die da jetzt einfach ausgepackt werden und dann übt man, wie man Kondome richtig überzieht und sowas. Das sind einfach in dem Alter super spannende Themen.
Mhm. Ja. Und hat sich über die Jahre, also wenn ihr jetzt mit den Kindern irgendwo oder den jungen Leuten auch sprecht, irgendwie schon was verändert im Sinne von, die wissen auch schon mehr Bescheid. Ich meine, das Thema ist inzwischen schon 30, oder wann spricht man, ist ja 30, 40 Jahren oder wann ist das?
Fast 40 Jahre.
40 Jahre,
seit 81.
Ja, genau. Also da ist das Thema dann aufgekommen. Ich meine, merkt ihr irgendwie einen Unterschied, dass die Leute, die da sind, dann schon alles wissen? Also dass irgendwo auch schon dieser zeitliche Horizont und die Erkenntnis über bestimmte Sachverhalte irgendwo, die eigentlich dann schon in die Breite gegangen sein müssen, dass einfach schon eine bessere Wissensbasis da ist, als vielleicht zu Zeiten, wo ihr angefangen habt mit Prävention?
Es ist unterschiedlich. Also ich würde mal sagen, in der heutigen Zeit ist es wahrscheinlich eher, dass viele gar nicht mehr an HIV denken, weil es ist ja auch sehr selten, dass über HIV oder AIDS berichtet wird in den Zeitungen oder in den auch im Fernsehen, wird nur noch sehr selten darüber berichtet und dann haben die Jungen, die jetzt in der 8. Klasse sitzen, gar nicht mehr das auf dem Schirm, außer sie haben das vielleicht von ihren Eltern oder sowas gehört oder sich vorher mit ihren Eltern besprochen, weil sie gesagt haben oder erzählt haben, ja, morgen kommt die AIDS-Hilfe in die Schule und dann werden sie vielleicht dann auch von ihren Eltern noch informiert, wie sie die Zeiten erlebt haben. Aber das Schöne daran ist, sie kommen offener damit mit dieser Krankheit her. Also es ist dann nicht gleich belastet mit irgendwelchen Stigmas oder sowas oder sie gehen der Krankheit sehr offen, stehen da sehr offen darüber und das ist dann halt wirklich sehr schön.
Ja. Also insofern ist es für euch ein, wie soll man sagen, also ihr rennt nicht gegen irgendwo, ja, ihr habt ein gutes Miteinander, ja. Ihr habt es nicht schwierig, ihr rennt nicht jetzt irgendwo gegen, wie soll man sagen, Widerstände oder irgendwo gegen, trauen sich nicht, Schüchternheit oder so an, sondern es ist heute so, dass man gut drüber reden kann.
Genau.
Auch wenn man zum Beispiel irgendwie jetzt Präservativ auspackt oder so irgendwas, dann ist es auch nicht, oh, wie vielleicht noch vor 40 Jahren, wo das Wort schon gar 50 Jahren in der Generation vielleicht der Eltern auf unserer Seite
noch
schon peinlich war oder schwierig. Ja. Also das ist an der Stelle heute ein bisschen anders.
Ja. Ja, also ich muss schon sagen, klar, Schüchternheit ist natürlich schon auch da. Jedes Kind ist natürlich auch, wächst anders auf und das ist ja dann auch unser Job, sie dann auch mit einzubeziehen in diese Arbeit und nicht einfach nur einen Vortrag halten, sondern wir versuchen sie ja auch mit Arbeiten oder so einzubeziehen. Und wenn ich dann zum Beispiel dann auch meine Gesprächsrunde mache, sage ich denen auch, also ihr könnt wirklich jede Frage an mich stellen und ich versuche sie so gut es geht zu beantworten, weil ich sehr offen da bin und weil mir das Thema auch wirklich sehr wichtig ist. Und so mit der Zeit öffnen sich dann auch die Kinder und das ist dann halt dann schon wirklich das Schöne, wie man sieht, wie sich in 2 Schulstunden eigentlich dann eine Veränderung stattfindet.
Mhm. Und jetzt, genau, ich biete auch tatsächlich immer ganz klar an, ihr müsst eure Fragen, wenn ihr es euch nicht traut, nicht jetzt stellen, ihr dürft auch in der Pause zu mir kommen oder wenn es irgendwie unangenehm ist, ihr könnt auch einfach eine Mail schreiben. Wir machen anonyme Telefon- und E-Mail-Beratung. Mhm. Auch wenn jemand vor Ort kommt, ich frage nicht nach Namen, wenn es irgendwie um eine Beratung geht. Also es darf jederzeit auch einfach anonym später nochmal Fragen stellen.
Ja, und weil wir gerade Schulen erwähnt haben, ich glaube, es ist doch auch so, dass ihr auch in Unternehmen geht und da zum Beispiel Azubis, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei uns in der Firma zum Beispiel, meine ich auch, waren nämlich auch mal die Aids-Hilfe da und hat dann auch schon den Azubis das Relevante dann erzählt. Ja. Und also das macht ihr auch, nicht nur die Schulen, sondern auch die Firmen überall, wo auch dann jüngere Menschen halt irgendwo.
Ja, also man kann wirklich sagen, vor Corona waren wir zum Beispiel bei den Wielandwerken in Vöhringen und auch im Ulm-Donautal. Wir waren bei Firmen in Laubheim. Auch gerade bei den Firmen, die ihren Auszubildenden Auslandspraktiken vermitteln oder anbieten. Denn da ist es dann immer ganz gut, sie darüber zu informieren, wie es auch in anderen Ländern ist. Und aber wie gesagt, wegen Corona ist das natürlich dann schon schwierig gewesen und das versuchen wir jetzt wieder anzutreiben sozusagen.
Mhm. Bevor wir die Musik machen, Marlene muss ja nachher weg. Wie lange machst du noch, wie ist dein Plan? Wie lange machst du noch an der Stelle dein Praktikum? Also nicht wie lange die Sendung, sondern wie lange du noch das Praktikum machst, ja?
Also bis Februar meine ich und dann muss ich leider wechseln.
Mhm. Muss, ja. Das heißt, man darf und kann nicht länger, oder?
Nein, weil ich hatte mich tatsächlich auch dann nochmal für ein halbes Jahr entschieden zu bleiben, aber leider müssen wir das wechseln, ja. Aber es gibt ja auch noch Ehrenämter, also.
Es gibt schöne Funktionen, auch im Radio kann man Praktikum.
Ja, das gibt's auch.
Christina, wir sprechen mal ein bisschen über den Sachstand, Kenntnisstand zum Thema AIDS aktuell. Da hat sich in den letzten vielen Jahren viel geändert. Man hat, glaube ich, an Wissen, an Fähigkeiten, auch medizinischerseits dazugelernt. Sprechen wir noch ein bisschen mal, was Sachstand im Jahr 2022 zum Thema AIDS ist.
Also Sachstand im Jahr 2022 ist, dass, glaube ich, die Zahlen so sind, 20% der Menschen wissen überhaupt nur, dass AIDS überhaupt gar nicht mehr tödlich ist, sondern es eben Medikamente gibt, die die Infektion und den Virus so gut behandeln, dass niemand mehr heute an AIDS sterben muss. Also es ist, wenn sich jemand infiziert und das frühzeitig festgestellt wird und er auf Medikamente eingestellt wird, dann kommt er auch nicht mehr ins Stadium AIDS, sondern bleibt einfach HIV-positiv, kommt dann unter Nachweisgrenze. Das heißt, die Viruslast oder das Virus an sich wird so weit unterdrückt, man kann es leider noch nicht ganz beseitigen und heilen, aber es wird so weit unterdrückt, dass es nicht mehr nachweisbar ist im Blut und die Menschen sind dann auch nicht mehr ansteckend.
Mhm. Ja. Wie ist denn die Perspektive auf die nächsten Jahre? Also ich vermute, dass sehr viel dran geforscht wird und auf dem Gebiet auch, glaube ich, viel Mittel investiert werden, Geld reingesteckt wird. Ist das im medizinischen Bereich noch irgendwo Durchbruch oder irgendwas im Sinne von Heilbarkeit vollständig irgendwie oder so irgendwas erreicht werden kann? Oder ist das reine Spekulation? Weiß man da jetzt auch nicht, wo es oder was sich da noch vielleicht an Möglichkeiten auftut?
Also ich glaube, dazu kann ich bloß sagen, dass ja, es wird geforscht und ich glaube, vor allem die Krankenkassen haben ein Rieseninteresse dran, dass auch die Krankheit heilbar wird, weil die Medikamente sehr teuer sind. Aber es ist noch nichts absehbar. Also das wäre wirklich tatsächlich reine Spekulation, da kann ich nichts dazu sagen.
Also da kann ich dann vielleicht ein bisschen was sagen, denn seit ein paar Jahren denkt man wirklich viel mehr wieder über die Heilung nach. Denn es gab ja, glaube ich, 4 geheilte HIV-Patienten. Infizierte. Der bekannteste war, glaube ich, der Berliner Patient, denn außer seiner HIV-Infektion hatte er auch Leukämie und es gibt 2% der Weltbevölkerung, die einen Gendefekt haben. Da kann dieser HIV-Virus nicht an der T-Helferzelle andocken. Und praktisch, als er seine Stammzellen von den Personen bekommen hat, galt er als geheilt. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr schwierige und auch eine Untersuchung, die auch nicht ganz einfach ist. Da muss ja das Immunsystem runtergefahren werden, aber es ist ein guter Ansatz. Und mit diesem Ansatz, denke ich, wird da auf jeden Fall weiter geforscht und vielleicht kann man dann auch HIV irgendwann mal heilen.
Mhm, sehr schön. Mal ein bisschen, um das auch zahlenmäßig vielleicht irgendwie zu hinterlegen, das Ganze. Habt ihr denn ein bisschen eine Statistik, wie sich die Dinge in den letzten Jahren entwickelt haben, wie auch wie viele Menschen gerade in jetzt hier von euch betreuten Kreis Ulm, Donau, also Ulm-Neu-Ulm, wie viele Menschen aktuell eigentlich da betroffen sind und die Zahl in Bezug auf Zuwachs rückläufig steigend oder was sich in Bezug auf Zahlen eigentlich so
tut? Also in Deutschland leben ungefähr so um die 90.000 HIV-Positive und wie viele jetzt hier in Ulm infiziert sind, weiß ich nicht. Ich glaube, wir betreuen irgendwas mit 100, 150 Infizierte ungefähr. Sowas habe ich ungefähr im Kopf. Die Zahl steigt natürlich, also wir werden immer mehr HIV-Positive in Deutschland haben, denn durch die Medikamente, die wirklich sehr gut wirken, ist die Sterberate stark gesunken. Es ist einfach so keine tödliche Erkrankung mehr, man kann sie wirklich ganz gut behandeln. Und aber die durch die Prävention, die die Ulmer AIDS-Hilfe macht oder alle AIDS-Hilfen hier in Deutschland, sinken auch immer wieder die Infektionszahlen jedes Jahr. Also als ich vor circa 8 Jahren angefangen habe, da war es noch ungefähr so um die 4.000, die sich jedes Jahr neu infiziert haben. Und die Zahlen jetzt von 2021, die wir vor ein paar Tagen bekommen haben, lag jetzt bei 1.800. Also sie sinkt. Und das ist schon wirklich mal ganz gut. Vor allem sinkt die Zahl der homosexuellen Gruppe, also praktisch Männer, die Sex mit Männern haben. Die bleibt eigentlich entweder stabil oder sinkt, weil die auch sehr gut informiert sind. Was leider nicht so, wo einfach noch wenig Informationen sind. Gerade die heterosexuelle Gruppe, die steigt jedes Jahr immer ein bisschen mehr an. Denn gerade Frauen haben natürlich ein höheres Risiko, sich mit HIV anzustecken. Und manche haben das dann halt einfach nicht mehr auf dem Schirm. Ich kann zum Beispiel mal erzählen, ich war vor circa 3 Jahren bei einem positiven Treffen, was in ganz aus ganz Deutschland sich HIV-Positive treffen und austauschen können. Und das waren dann alle, also die meisten waren Frauen im mittleren Alter. Und die hatten bei ihrer zweiten Suche nach einem neuen Partner einfach HIV auch gar nicht auf dem Schirm. Und da merkt man, dass es leider immer noch dieses Schubladendenken gibt. Man denkt HIV oder Hepatitis C, ja, das sind Drogenabhängige oder Homosexuelle, das betrifft mich nicht, ich nehme ja keine Drogen oder sonst irgendwas und das stimmt einfach nicht. Mhm. Und deswegen finde ich einfach, ist so wichtig, weiterhin diese Prävention zu machen, um einfach die richtigen Informationen weiterzugeben.
Ja, und also der Kreis, also du hast gerade angesprochen, wer betroffen, wer nicht betroffen ist. Ihr betreut die alle auch. Also ihr habt natürlich Prävention in der Schule, ihr habt Prävention betrieben, haben wir gesagt, aber der Kreis, also auch derer, die jetzt Frauen, habt ihr eigentlich schon Männer, verschiedenste, die kommen zu euch oder die besucht ihr auch irgendwie vor Ort an irgendeiner Institution oder wie ist da, also gerade mit Zug auch auf Kontakt, auch Beratung, wie handhabt ihr das? Weil die sind ja nicht so klassisch wie jetzt, nein, klasse, wie in der Klasse in der Schulklasse alle irgendwie anzutreffen und sitzen und warten. Also das ist ein bisschen andere Gruppe, ein bisschen andere Altersklasse, andere spezifische Probleme.
Genau.
Wie sieht da eure Arbeit dann aus?
Also es sind halt, denke ich, einfach noch sehr viele Ängste vorhanden. Durch die Zeiten von den 80er, 90er Jahren, die sind einfach für die meisten so prägend gewesen und man denkt immer gleich, ja, jetzt bin ich HIV-positiv, jetzt werde ich bald sterben, was gar nicht stimmt. Viele haben natürlich auch ganz große Angst wegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Das ist immer noch ein Thema in der heutigen Zeit, obwohl eigentlich müsste man überhaupt gar keine Angst mehr haben. Und je nachdem, wer uns anruft. Also sie melden sich bei der AIDS-Hilfe und dann kann man sich entweder in den eigenen Räumen treffen oder in einem Café, je nachdem, was am besten ist. Aber ich glaube, da kann die Christina noch was sagen.
Ja, genau. Also grundsätzlich betreuen wir alle Personen, die irgendwie einen Bedarf haben oder beraten Personen, die einen Bedarf haben. Und meistens sind es halt die Leute, die selber zu uns kommen, weil man sieht es ja den Menschen nicht an. Ich spreche ja niemanden auf der Straße an und sage, hey, komm mal bei uns vorbei oder so. Ja, also genau. Und die meisten kommen selber zwischendurch. Wir haben eine gute Kooperation mit unserem Schwerpunktarzt in Ulm und der schickt dann schon auch mal Leute bei uns vorbei oder sagt, die sollen sich mal bei uns melden oder meldet sich konkret bei mir auch, weil die irgendein Thema haben und Unterstützung brauchen. Also da so eine Vermittlung findet mal statt, wobei das eher das seltenere Fall ist. Also die meisten sind tatsächlich dadurch, dass sie halt selber kommen und irgendwie auf uns aufmerksam geworden sind. Genau.
Business, da haben wir jetzt noch nicht über die Welt gesprochen in Bezug auf Ausbreitung von AIDS. Es gab ja mal zeitweise, glaube ich, Afrika, ein sehr, sehr gefährdeter Bereich. Wie entwickelt sich denn AIDS in Bezug auf einfach Ausbreitung in anderen Bereichen, also außerhalb von Deutschland, außerhalb unserer und auch eurer Beratungsgrenzen? Wie ist denn da eigentlich so insgesamt die Entwicklung?
Also da denkt natürlich jeder zuerst an Afrika, dass da eigentlich die größten Probleme sind, aber da hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr viel getan, da die NGOs ja auch sehr gut und finanziell unterstützt werden. Das größere Problem ist wirklich Osteuropa und Russland. Also Ukraine war schon lange vor dem Krieg immer so der Hotspot und Russland, gerade Russland kriminalisiert das Ganze. Da kommt man auch schwer an die HIV-Therapie ran. Das sind auch ganz andere Zahlen. Also ich weiß noch, als die WM in Russland gewesen ist, die Fußball-WM damals, da gab es Neuinfizierungen im Jahr von 100.000. Also da redet man wirklich von einer ganz anderen Situation und sieht einfach, wie wichtig es ist, immer wieder Prävention anzubieten und Aufklärung zu machen. Und es hilft einfach nichts, die Menschen, die Drogen nehmen oder homosexuell sind oder so, irgendwie zu kriminalisieren und wegzusperren, weil da löst man das Problem einfach nicht.
Das heißt, in vielen Ländern gibt es, du hast gerade Russland angesprochen, gibt es immer noch einfach an der Stelle Schwierigkeiten, weil die ja einfach nicht so offen sind in der Gesellschaft, wie es denn bei uns irgendwo dann der Fall ist, was natürlich der Sache insgesamt auch nicht hilfreich ist irgendwo.
Genau, genau.
Problem wegdrängen, verdrängen geht ja dann auch nicht.
Ja. Das ist so auch... Ja, auch meine eigene Erfahrung. Also ich habe mich ja erst mit 21 geoutet. Davor habe ich auch immer irgendwelche Lügengeschichten erzählen müssen. Und diese Ängste, die sich in mir aufgebaut haben und auch dieses Verdrängen, das wurde für mich auch dann auch körperlich immer schwieriger damit umzugehen. Und als ich das dann meinen besten Freunden erzählt habe, war das einfach so eine riesige Erleichterung. Ich brauchte mir über diese Dinge keine Gedanken mehr machen. Und ich konnte mich dann natürlich voll auf meine Krankheit konzentrieren, aber ich habe es dann auch allgemein einfacher gehabt. Also ich konnte mich frei bewegen und das ist einfach so wichtig, dass diese Menschen einfach wissen, auch wenn sie HIV-positiv sind oder irgendeine andere Erkrankung haben, dass sie darüber offen reden können und sich nicht verstecken müssen und dass man einfach versucht, das Problem dann auch zu lösen oder den Menschen auch hilft, sie zu unterstützen.
Mhm. Sprechen am 1.12., das ist übermorgen, ja doch, das ist der Welt-AIDS-Tag. Dann gibt es bestimmt auch eurerseits irgendeine Veranstaltung, Programm oder irgendetwas, was ihr zu dem Tag machen werdet.
Also genau, speziell am Welt-AIDS-Tag haben wir einen Welt-AIDS-Tags-Gottesdienst abends um 18 Uhr im Haus der Begegnung. Und ansonsten ist einfach ein bisschen Programm um den Welt-AIDS-Tag herum geplant. Es wird morgen Abend im M25 in Ulm am Münsterplatz einen Filmabend geben. Da wird der Film Pride gezeigt. Der oft mit uns gemeinsam organisiert wird, der Abend, genau. Dann eben am Donnerstag, am 1.12. den Gottesdienst und wir werden noch einen Stand an der Uni haben, wo Waffeln verkauft werden und ein bisschen Infomaterial einfach auch rausgeht und Fragen gestellt werden können. Und am Freitag haben wir die Möglichkeit, im sozialen Stand auf dem Weihnachtsmarkt einen Stand zu haben, genau, den wir uns teilen mit Michaels Verein.
Ja. Mhm.
Und da einfach genau den Tag über vertreten sind, von morgens 10 Uhr, wenn der Weihnachtsmarkt öffnet, bis abends, ich glaube 21 Uhr hat der Weihnachtsmarkt geöffnet. Genau. Und da auch für Fragen da sind, Infomaterial verteilen, gerne auch Spenden sammeln. Es gibt auch Dankeschöns für Spenden, genau.
Also besucht uns auf jeden Fall am Stand. Ihr braucht keine Angst haben. Wir weisen nicht. Es wäre wirklich schön, wenn ihr zu uns kommt und vielleicht eure Gedanken oder ja Fragen an uns zu stellen. Und ja, das ist auf jeden Fall immer recht nett auch bei uns und würden uns sehr freuen.
Ja, der Tag ist wahrscheinlich jedes Jahr, ist ja immer 1.12. eigentlich, genau, der AIDS-Tag, ja. Und ich glaube, da irgendwie so eine Tradition mit so Schleifchen, irgendwie was gibt es doch irgendwie, oder was irgendwie so eine Erinnerung, da war doch irgendwas.
Genau. Es gibt die rote Schleife, die für die Solidarität mit AIDS-Erkrankten steht.
Mhm. Ja, und ansonsten, was gibt's auf die nächsten Wochen, Monate, vielleicht auch an Plänen, an Veranstaltungen, an Hinweisen, die wir auch unbedingt erwähnen sollten, wo ihr auch präsent seid, wo ihr was macht?
Also was ich auf jeden Fall noch lohnen würde zu erzählen, wäre der Rosenmontagsball im Roxy am 20. Februar nächstes Jahr. Der ist schon in den Vorbereitungen und in den Planungen. Das ist, glaube ich, so das nächste große Event. Ansonsten sind einfach noch ein paar Präventionsveranstaltungen geplant, aber das ist so der laufende Alltag. Genau.
Genau, also wer auch interessiert ist, ich glaube, es ist jeden Samstag, wo man sich zum Basteln trifft für den Rosenmontagsball.
Aktuell, ja, genau.
Genau, und wer Lust hat zu basteln, zu malen, kann da gerne nachmittags vorbeikommen.
Mhm. Macht ihr sonst auch irgendwie Programme, also vielleicht auch gerade für betroffene Menschen, dass ihr mal irgendwie zum Beispiel, was weiß ich, Fußballturnier oder Wanderung oder irgendwie sowas, Freizeitaktivitäten macht oder sowas? Ja, ich sehe
ein Nicken, Michael schüttelt den Kopf. Ich sage halt, ja, stimmt, gibt's.
Entschuldigung.
Und zwar kann man sich bei uns jeden Mittwoch treffen. Ab 14 Uhr haben wir das Mittwochscafé. Das ist tatsächlich für HIV-positive Menschen, die sich da treffen können. Es gibt Kuchen und Kaffee. Man muss sich vorher anmelden, damit wir ein bisschen wissen und planen können, wie viel wir besorgen müssen im Voraus. Aber da können die sich einfach austauschen. Und also es ist so ein Selbsthilfeangebot, zum Gucken, wie gehen andere damit um? Was kann ich machen? Was könnt ihr mir helfen? Und dann gibt's auch noch das Spätstück. Das ist allerdings nur alle 2-3 Monate, je nachdem, wie viele Menschen gerade da sind, die das vorbereiten und durchführen. Das ist immer sonntags von 10 bis 13 Uhr, genau, und die Termine findet man bei uns auf der Homepage. Also ich kann jetzt gerade keinen konkreten Termin sagen, aber die Termine stehen immer bei uns auf der Homepage, die aktuellen.
Mhm. Ja, das heißt, wir könnten auch gleich mal die Website von euch nennen, wenn man jetzt euch googelt, einfach AIDS-Hilfe Ulm wahrscheinlich eingeben, oder?
Ganz genau.
Ja, und ihr seid in Social Media, glaube ich, auch vertreten, oder?
Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, genau.
Hm? Ja, was ist denn im Jahr 2023 schon sonst angedacht und wo geht die Reise mit eurem Thema hin? Also gibt es irgendwo auch, dass ihr zum Beispiel irgendwo expandiert, dass ihr vielleicht irgendwo größere irgendwie Projekte noch vorhabt? Ist da irgendwo was ihr so für die nächste Zeit in Planung habt?
Also ich würde sagen, mein nächstes großes Projekt oder unser nächstes großes Projekt ist tatsächlich jetzt erstmal der Rosenmontagsball. Und dann ist mein Ziel, einfach noch mehr Präventionsveranstaltungen zu machen, wirklich nochmal mehr Schulen zu erreichen, vielleicht auch nochmal andere Personengruppen zu erreichen, eventuell vielleicht auch mal, habe ich so die ein oder andere Idee, mal gucken, wie ich mich durchsetzen kann, in geflüchteten Unterkünfte zu gehen und da einfach auch Aufklärung zu machen, eventuell sogar irgendwie Testungen, weil das einfach sinnvoll ist, breit gefächert alle Personen irgendwie zu erreichen. Also mein Ziel ist einfach nochmal mehr Personen grundsätzlich zu erreichen, dass einfach viel mehr Leute aufgeklärt werden.
Mhm. Weil du es gerade ansprichst, genau die ganzen geflüchteten Menschen, die zu uns kommen, ich weiß gar nicht, wie überhaupt mit medizinischer Versorgung und Betreuung das aktuell ist. Letztendlich gehört auch dazu eure Präventionsarbeit. Also ist das etwas, was bei euch dann auch jetzt vermehrt irgendwie dann, also nicht nur, was ihr vorhabt zu machen, verstärkt, sondern auch jetzt schon irgendwie dann auch mit zusätzlich belastet, will ich nicht sagen, aber Arbeit oder bedeutet oder eben auch Aufgabe bedeutet?
Also mir fällt tatsächlich auf, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund oder auch Fluchthintergrund zu uns zur Beratung kommen. Mhm. Das finde ich ganz auffällig, ja. Aber also genau, belasten würde ich es jetzt auf gar keinen Fall nennen.
Nein, ich habe auch den Begriff korrigiert, zeitlich belasten, aber nicht belasten, das ist absolut sowas nicht gemeint. Ja.
Also genau, wobei ich denke, dass es auch daran liegt, dass einfach vielleicht in anderen Ländern weniger Informationen darüber sind. Und ich glaube nicht, dass es mehr Leute sind, die irgendwie betroffen sind oder infiziert, sondern einfach, dass die weniger Informationen drüber haben und deswegen da nochmal mehr Infos brauchen und mehr Unterstützung. Wie läuft es eigentlich hier in Deutschland? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Anlaufstellen habe ich? Ich denke, dass das eher der Hintergrund ist, genau.
Michael, du bist schon sehr lange mit dem Thema befasst und auch Experte auf dem Gebiet. Wie stellst du fest, begegnen dir die Menschen, wenn sie mitkriegen, dass du einen Hintergrund auf diesem Gebiet hast, also gesundheitlich betroffen bist? Hast du irgendwie festgestellt, dass die Leute dann irgendwie sagen, interessant, erzähl mal mehr oder sich abwenden? Oder wie geht's dir eigentlich als jemanden, der da unmittelbar auch betroffen ist? Was erlebst du dann so täglich im
Dialog mit den Menschen? Ich habe eigentlich überwiegend positive Erfahrungen gemacht.
Ja.
Aber ich lasse dem Gegenüber auch mehr oder weniger keine Wahl. Also es wird schnell bekannt, dass ich HIV-positiv bin und wie ich mich angesteckt habe, was ich schon alles durchmachen musste. Da ist eigentlich jeder irgendwie interessiert, auch im medizinischen Bereich. Ich war letzte Woche in der Zahnklinik und die Arzthelferin, die hat natürlich auch erfahren, dass ich HIV-positiv bin und war sehr interessiert. Und daher finde ich es auch sehr, sehr wichtig persönlich, dass man gerade im medizinischen Bereich mehr Aufklärung macht. Und ich versuche da auch wirklich mit den Kliniken irgendwie in Kontakt zu kommen, dass sie da solche Prävention anbieten, vielleicht dann auch mit mir, wie es auch für chronisch Kranke einfach ist. Mhm. Denn wir haben durch Corona einiges erlebt und gesehen, wie überlastet das Ganze ist mit den Ärzten und Krankenpflegern. Und da ist es, denke ich, auch wichtig, dass man gut informiert ist und auch weiß, dass man in gewissen Sachen keine Ängste haben muss. Mhm. Und das ist so für mich mein großes Ziel fürs nächste Jahr, da mehr zu erreichen und mehr zu schaffen.
Mhm. Ja. Wie ist bei dir eigentlich, ist dein Leben im Prinzip mit auch Erkrankungen im Prinzip relativ uneingeschränkt oder wie weit tangiert es jetzt dein tagtägliches Ja, was du gerne machen möchtest? Also wie gut lebst du mit der, sagen wir, der Thematik?
Also ich kann soweit ganz gut damit leben, aber ich kann leider nicht das machen, was ich jetzt vielleicht gerne machen möchte. Also ich kann keine 8 Stunden am Tag arbeiten, weil ich diese Krankheit einfach schon seit 38 Jahren habe. Ja. Also länger, als ich jetzt fast ohne diese Krankheiten gelebt habe. Und diese Nebenwirkungen von den ersten Therapien durch die Medikamente, die Nebenwirkungen, das hat so viel Kraft gekostet, dass daran leide ich darunter. Aber ansonsten komme ich gut damit klar. Und das ist das Schöne, was sich einfach durch diese neuen HIV-Therapien abzeichnet, dass man einfach nie in diesen Zustand kommt, wie es ich bin. Also wenn man sich frisch infiziert hat und das früh genug merkt, deswegen ist wenn man ein Risiko hat, ganz wichtig, sich testen zu lassen, so wie jetzt bei uns auch beim Checkpoint. Und wenn man das früh genug erfährt und mit den Medikamenten anfängt, dann wird man nie die Probleme haben, die ich habe. Man kann arbeiten gehen, man kann eine Familie gründen und eigentlich sein Leben so normal wie möglich weiterleben.
Ja. Ich habe es deshalb gefragt, weil natürlich die Menschen auch wissen wollen, heißt es, dass man, wir haben Freddie Mercury vorhin angesprochen, hat, dass man keine Perspektive mehr hat. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, den ich rausarbeiten wollte. Und man kann auch, ohne dass man an der Stelle jetzt quasi die Hoffnung aufgeben muss, immer noch eine Weile ganz gut leben, auch natürlich mit einer gewissen Einschränkung, aber
auf jeden Fall möglich.
Schön. Meine nachfolgende Sendung wartet schon, ist schon unruhig. Darum will ich gerne dem Sigi auch die Möglichkeit natürlich geben, sich vorzubereiten. Und wir sind eigentlich auch so im Wesentlichen durch, ist eh schon 59:17. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Christina, ganz herzlichen Dank, Michael, dass ihr heute da wart.
Danke, dass wir
dieses Thema in der Plattform ansprechen konnten. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen erfolgreichen ersten Dezember. Und
schön.
Mein Name ist Michael Trost, sage ich Tschüss, macht's gut und wir sagen gemeinsam...
Nochmal vielen, vielen Dank, dass wir auch immer wieder hierher kommen können. Wir freuen uns jedes Mal, hier zu sein.
Genau, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm.